Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Das große Babylon. Die Mutter aller Gräuel auf Erden.
Die Legende von Babylon. Und was geschah?
Babylon ist natürlich immer ein Thema. Wir alle schauen Fernsehen und gucken Babylon Berlin.
Babylon, in der deutschen Bibelübersetzung zumeist Babel genannt, war die Hauptstadt Babyloniens und eine der wichtigsten Städte des Altertums. Sie lag im heutigen Irak am Fluss Euphrat.
An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten.
Babylon ist ein Reizwort, ein Code für etwas Verkommenes, ein Ort des Hochmuts, der Unfreiheit, der Gottesferne. So wird Babylon in der Bibel beschrieben.
Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns getan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert.
Dabei ist die babylonische Kultur viel mehr als das, was die Bibel aus ihr gemacht hat. Der alte Orient hat Geschichten hervorgebracht, die wir uns bis heute erzählen. Vorstellungen, die bis heute unser Denken prägen. Zumeist allerdings, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.
Der alte Orient in uns. Babylon, die Bibel und wir. Eine Sendung von Christian Röther.
Das Babel, von dem die Bibel erzählt, ist klar zu unterscheiden von der historischen Stadt Babylon. Sie lag in Mesopotamien, dem Zweistromland an Euphrat und Tigris. Ihre Blütezeit hatte sie vor 2.000, 3.000, 4.000 Jahren. Und die babylonische Kultur lässt sich nicht isoliert betrachten von anderen altorientalischen Völkern, etwa den Sumerern und Assyrern.
Wenn wir uns mit der Geschichte des alten Südwestasien, des alten Mesopotamien beschäftigen, dann ist das eine Weltregion, die uns bekannt ist aus einer Reihe von erstmals in der Geschichte ist hier das und das passiert. Erstmals in der Geschichte hat die Domestikation von Tieren und Pflanzen, die Entwicklung von Landwirtschaft in einem weiten Bogen rund um Mesopotamien stattgefunden, historisch. Da sind wir 10. bis 7. Jahrtausend vor Christus.
Barbara Hellwing ist Archäologin und Direktorin des Vorderasiatischen Museums auf der Museumsinsel in Berlin.
Die erste Formierung von großen Städten mit Tempeln, Palästen und anderen Institutionen verorten wir ebenso im 4. Jahrtausend, insbesondere im südlichen Mesopotamien mittlerweile, aber auch im nördlichen Mesopotamien. Das führt zu einer ungeheuren Dynamik und braucht dann irgendwann auch Werkzeuge, das Ganze im Blick zu behalten. Man erfindet die Schrift, also die ersten Texte, die Erfindung der Schrift als solches geht auf diese Landschaft zurück.
Vor rund 5.500 Jahren schufen die Sumerer die Keilschrift. Auch die Babylonier und andere nutzten später dieses Schriftsystem. Weil sie ihre Keile oft in Tontafeln schlugen, wissen wir heute vergleichsweise viel über die Menschen des alten Orients. Denn im Gegensatz zum Papyrus haben sich viele dieser Tontafeln gut erhalten.
Wenn man jetzt Geschichte in diesem konventionellen Sinne definiert, dass es eben die Zeit ist, für die wir schriftliche Quellen haben, dann ist tatsächlich eben die Geschichte Mesopotamiens plus der Geschichte des alten Ägypten, das man natürlich da nie vergessen darf, die erste Hälfte der Geschichte.
Sagt Eckhard Frahm, Professor für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients an der Yale University in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut. Doch im Gegensatz zum alten Ägypten, das nicht zuletzt durch Mumien und Pyramiden bis heute populär ist, sind Babylonier und Co. heute weitgehend unbekannt. Abgesehen von ihrem Negativ-Image in der Bibel.
Ja, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist das berühmte Ishtar-Tor von Babylon. Wir stehen direkt davor und was wir hier sehen, ist ein etwas verkleinerter Nachbau des kleinen Tors, das der Ishtar gewidmet war in Babylon.
Barbara Hellwing steht im Vorderasiatischen Museum vor einem gewaltigen Tor. Die Mauern, die das Tor umgeben, bestehen aus glasierten Ziegeln in den Farben Blau und Gold. Archäologen haben sie vor rund 120 Jahren in Babylon ausgegraben. Seit 1930 ist die Toranlage in Berlin zu sehen. Die Mauern sind verziert mit Löwen, Stieren und Drachen. Gewidmet war das Tor der babylonischen Göttin Ishtar.
Der Bauherr des Ishtar-Tors, der dazugehörigen Prozessionsstraße, war der babylonische König Nebukadnezar. Ich zeige es deshalb, weil Nebukadnezar natürlich die Verknüpfungsfigur ist, wenn wir wieder gucken, wo haben wir Bezüge zum Alten Testament. Und Babylon ist bekannt als der Ort des jüdischen Exils. Das jüdische Exil ist die Folge von zwei Kriegen, die Nebukadnezar gegen Jerusalem geführt hat.
Das babylonische Exil ist bis heute im kollektiven Gedächtnis verankert. Es begann etwa 600 Jahre vor der Zeitenwende und dauerte rund 60 Jahre. Vertrieben wurden Menschen aus dem Königreich Juda, die meist als Judäer bezeichnet werden. Die Tora, die Bibel, spricht durchgehend von den Kindern Israels. Die Bewohner von Juda sind im jüdischen Bewusstsein Juden.
Es war damals üblich, dass man Teile der Bevölkerung von besiegten Städten oder Staaten deportiert hat. So ist es auch hier geschehen. Und so finden wir eben die sehr bekannte Erzählung der Juden im babylonischen Exil, wo sie so lange festgehalten wurden, bis Babylon erobert worden war von Kyros dem Großen, der einen Erlass dann gezeichnet hat, dass sie zurückkehren können.
Und was passiert, ist allem Anschein nach, dass diese Judäer dann eben auch mit Geschichten der Babylonier konfrontiert sind und dass sie diese Geschichten aufnehmen und anverwandeln, sodass sie den religiösen Vorstellungen der Judäer entsprechen. Und mit diesen Geschichten kehren sie dann zurück. Und diese Geschichten sind der Grundstock dessen, was wir dann eben in bestimmten Büchern der Bibel finden, besonders etwa in Genesis.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.
So beginnt die Genesis, das erste Buch der Bibel. Dieser Schöpfungsbericht wurde wahrscheinlich durch babylonische Schöpfungsberichte inspiriert. Das Schöpfungsepos Enuma Elish liest sich ganz ähnlich.
Als oben der Himmel noch nicht existierte und unten die Erde noch nicht entstanden war, gab es Apsu, den Ersten, ihren Erzeuger, und Schöpferin Tiamat, die sie alle gebar.
Es gibt schon gute Gründe zu glauben, dass also gerade der erste Schöpfungsbericht auf dieses babylonische Schöpfungsepos zurückgreift. In beiden Fällen ist es so, dass am Ende ein großer Gott die Welt schafft, unter anderem dadurch, dass er also die schon vorher existierende Materie aufteilt in einen Himmel und eine Erde.
Sie hatten ihre Wasser miteinander vermischt, ehe sich Weideland verband und Röhricht zu finden war. Als noch keiner der Götter geformt oder entstanden war, die Schicksale nicht bestimmt waren, da wurden die Götter in ihnen geschaffen.
Es ist also durchaus naheliegend, dass die Judäer eben während des Exils in Babylon mit diesem Text in Verbindung gekommen sind. Das war ein wichtiger Text, der auch im Kult eine große Rolle spielte. Und dass sie diesen Text irgendwie als vorbildhaft empfunden haben, aber eben auch als der Bearbeitung und Umformung bedürftig, das scheint mir schon sehr plausibel.
Ähnliches gilt auch für das berühmteste Beispiel einer babylonischen Geschichte, die ihren Weg in die Bibel gefunden hat und damit auch in unsere heutige Vorstellungswelt. Die Geschichte von der Sintflut.
Eine Sache, die ich zeigen möchte hier, ist das berühmte Gilgamesch-Epos, eigentlich eine der berühmtesten Geschichten, kann man sagen, der Menschheit. Und es dreht sich um den König von Uruk. Uruk ist ja als Ort auch bekannt aus der Bibel. Gilgamesch war König von Uruk, und was wir hier im Museum dazu zeigen können, ist ein Bruchstück einer Tafel. Das Epos insgesamt ist überliefert auf 11 Tafeln und wahrscheinlich einer 12. Und hier haben wir jetzt ein kleines Fragment.
Im Vorderasiatischen Museum in Berlin steht die Archäologin Barbara Hellwing vor einer unscheinbaren Vitrine. Das Stück Ton darin ist etwa so groß wie ein Buch und mit Keilschrift eng beschrieben.
Das Gilgamesch-Epos ist auch deshalb interessant, weil eine der verschiedenen Episoden dieses Epos eine Flut beschreibt. Und diese Flutgeschichte, die auch so funktioniert, wie wir die Sintflut aus der Bibel kennen, spricht eben davon, dass die Götter einen vertrauenswürdigen Menschen aussuchen, den sie dann bitten, ein Boot zu bauen.
In der Bibel heißt dieser Mensch Noah. Im Gilgamesch-Epos heißt er Utnapishti.
Das ist natürlich die eindeutigste Parallele, die man ausmachen kann zwischen einem biblischen Text, in dem Fall eben der Geschichte von der Sintflut und dem Bau der Arche auf der einen Seite, und einem babylonischen Text, der also auch schon frühere Vorläufer hat, über etwas ganz Ähnliches, eben auch über eine Art Helden, der angesichts einer von den Göttern geschickten Sintflut ein Boot baut und sich damit und seine Familie rettet und das Überleben der Menschheit sicherstellt.
Das Gilgamesch-Epos.
Einen Tag lang wehte der Südsturm, eilte dreinzublasen, die Berge ins Wasser zu tauchen, wie ein Kampf zu überkommen die Menschen. Nicht sieht einer den anderen, nicht erkennbar sind die Menschen im Regen.
Die Bibel.
Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden.
Man muss natürlich immer mit den Parallelen aufpassen. Man darf nicht in eine Parallelomanie verfallen. Aber die Parallelen sind zum Teil eben auch im Detail in diesem Falle so massiv, dass kein Zweifel daran besteht, dass diese Geschichten was miteinander zu tun haben. Da gibt es also etwa die Sache mit den Vögeln, als Noah am Ende mit seinem Schiff eben auf einem Bergrücken aufsetzt, schickt er zunächst eben eine Reihe von Vögeln aus, die sollen erkunden, ob es irgendwo wieder trockenes Land gibt. Und das ist also zunächst ein Rabe, der fliegt weg, und dann sind es drei Tauben.
Die Taube kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden.
Und genau das Gleiche passiert auch in der babylonischen Flutgeschichte. Da sind es aber andere Vögel. Da schickt der Utnapishti, so wie es im Gilgamesch-Epos geschildert wird, zunächst eine Schwalbe und dann eine Taube aus und dann anschließend den Raben. Und Schwalbe und Taube, die kehren zurück, der Rabe aber nicht.
Wie nun der siebente Tag herbeikam, ließ ich eine Taube hinaus. Die Taube machte sich fort und kam wieder. Kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge, da kehrte sie um. Eine Schwalbe ließ ich hinaus. Die Schwalbe machte sich fort und kam wieder. Kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge, da kehrte sie um. Einen Raben ließ ich hinaus. Auch der Rabe machte sich fort. Da er sah, wie das Wasser sich verlief, fraß er, scharrte, hob den Schwanz und kehrte nicht um.
Und das ist eigentlich auch sehr sinnvoll in dieser Reihenfolge, weil Schwalbe und Taube Vögel sind, die natürlich in der Nähe von Menschen zu nisten pflegen. Raben dagegen halten sich von Menschen eher fern, sodass man das Ganze also als eine Art von Ursprungslegende für das Benehmen dieser Vögel interpretieren kann. In der Bibel ist das sozusagen nicht mehr recht verstanden worden, wie es scheint. Und da ist es also mit den Raben und den Tauben dann nicht mehr ganz so sinnvoll.
Sonst wäre heute womöglich nicht die Taube das Symbol des Friedens, die Friedenstaube, sondern der Rabe, der Friedensrabe.
Ja, das ist eine interessante Überlegung, das stimmt. In der hebräischen Bibel bringt natürlich eine dieser Tauben diesen Olivenzweig zurück, und tatsächlich ist das natürlich so eine Art Zeichen des Friedens, des Friedens, den Gott mit den Menschen gemacht hat, indem er die Sintflut an ihr Ende bringt.
Der spanische Künstler Pablo Picasso war es, der wesentlich dazu beitrug, dass die Taube auch zu einem weltlichen Friedenssymbol wurde. Ob Picasso bewusst war, dass die Väter der Bibel die Geschichte von Sintflut, Boot und Taube in Babylon gelernt hatten? Die Judäer übernahmen die Geschichten der Babylonier aber nicht einfach. Sie eigneten sich die Erzählungen an, sie dichteten sie um. Das zeige, so der Yale-Professor Eckhard Frahm,
wie wichtig die mesopotamische Kultur für die Herausbildung biblischer Geschichten war. Man kann dann darüber hinaus auch noch darauf hinweisen, dass natürlich auch die mesopotamische Geschichte die Bibel ganz entscheidend geformt hat.
Das babylonische Exil trägt wesentlich dazu bei, wie die Judäer ihre eigene Identität entwickeln, oft in Ablehnung alles Babylonischen. Eckhard Frahm bezeichnet die Bibel daher auch als altorientalische Oppositionsliteratur. Bis heute nutzen Unterdrückte und Entrechtete als Vorbild für ihren Freiheitskampf auch die Bibel. Denn ein verschlepptes Volk schreibt darin gegen die übermächtigen Fremdherrscher an. Ein markantes Beispiel dafür ist der Turmbau zu Babel.
Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen.
Die Leute riefen, lasst uns bauen den höchsten Turm, der jemals auf Erden stand. Hinaus über alle Wolken in den Himmel.
Historisches Vorbild für diese Geschichte waren wahrscheinlich ein gewaltiger Tempelturm in Babylon und die Vielzahl von Sprachen, die damals in der mesopotamischen Metropole gesprochen wurde. Die Bibel deutet diese sprachliche Vielfalt als etwas Schlechtes und entwirft das Bild der babylonischen Sprachverwirrung. Der biblische Städtename Babel klingt dabei ähnlich wie das hebräische Wort für verwirren.
Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde.
Hier steht Babylon erneut für Hochmut und Fall. Nicht immer grenzt sich die Bibel so deutlich von ihren babylonischen Einflüssen ab. Im Gegenteil. Die Bibel übernimmt manche Aspekte der babylonischen Kultur beinahe wörtlich, erklärt Barbara Hellwing.
Wir stehen vor einer Stele oder vor der Kopie einer Stele, die ins 18. Jahrhundert vor Christus gehört. Sie zeigt uns den König Hammurabi von Babylon, der vor seinem Gott steht, der ihm die königlichen Würdezeichen überreicht. Und diese Stele, im Original besteht sie aus Basalt und ist rund um ihren ganzen Körper mit einer langen Inschrift versehen. Und diese Inschrift ist sehr, sehr berühmt, denn es ist der sogenannte Codex Hammurabi. Das ist eine Gesetzesstele. Und zwar Gesetze im Sinne von Fallstudien. Also wenn so und so passiert, soll das und das geschehen.
Gesetzt, ein Mann hat das Auge eines Freigeborenen zerstört. So wird man sein Auge zerstören. Gesetzt, ein Mann hat einem anderen einen Zahn ausgeschlagen. So wird man ihm einen Zahn ausschlagen.
Das Prinzip ist ganz genau vergleichbar mit dem, was wir dann auch aus dem Alten Testament kennen.
So sollst du geben, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme.
So fand ein Gedanke Eingang ins Recht, der maßlose Vergeltungsmechanismen ablösen sollte, die Verhältnismäßigkeit. Auf diese Weise haben babylonische Gesetze über Jahrtausende das Recht mitgeprägt, vermittelt durch die Bibel. Und wenn Tierparks oder Kindergärten heute Arche heißen, verbirgt sich auch darin ein Stück alter Orient. Denn dort legte das große Rettungsboot ursprünglich ab zu seiner Reise durch die Kulturgeschichte. Durch das Exil der Judäer sind babylonische Geschichten Teil der Bibel geworden. So prägen sie bis heute Judentum, Christentum und Islam und auch die westliche Kultur als Ganzes. Umgekehrt bestimmt die Bibel aber auch unseren Blick auf Babylon.
Die ganze Rezeptionsgeschichte von Babylon ist ja teilweise recht negativ belegt. Und gerade deshalb ist es sehr schade, wenn wir das alte Mesopotamien quasi reduzieren auf diesen Flaschenhals der biblischen Überlieferung. Dieses alte Mesopotamien hat uns einfach sehr viel mehr zu sagen.
Der alte Orient in uns. Babylon, die Bibel und wir. Eine Sendung von Christian Röther. Es sprachen Frank Arnold, Daniel Minetti und Sabina Troger. Ton und Technik Christoph Richter. Regie Philipp Brühl. Redaktion Andreas Mein. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.